Der Podcast vom Dog Elf.
Ja, herzlich willkommen zum ersten, zweiten, dritten Podcast vom Dog Elf. Schön, dass du da bist. Ich habe mir heute nämlich einen ganz besonderen Gast eingeladen, Christian Schwan. Schön, dass du da bist.
Ist super besonders.
Ich sag das nicht bei jedem. Das wirst du nachher hören.
Ja, ich hoffe.
Nein, besonders insofern, als dass du, glaube ich, hier auch so ein bisschen so ein Urgestein bist, oder? Also du bist auf jeden Fall länger da als ich.
Also ich bin schon ewig hier.
Was heißt denn ewig? Kannst du das nachrechnen?
Als Lehrer weiß ich es ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe.
Ah.
Ich weiß aber 1998 auf der Bühne unten im
Theater.
Im Theater.
Doc Art.
Doc Art.
Ist das neue Wort.
Im Doc Art, im damals Doc noch Art. Doc Elf.
Doc Elf Theater.
Ja, genau. Nee, da habe ich angefangen hier und dann irgendwie so reingeschlüpft.
Da hast du als Tänzer angefangen?
Ja, wobei ich das Doc schon vorher kannte. Also als faule Tanzsocke selber nie hier zum Training gewesen, aber von meinen Kolleginnen vor allem, die hier mein zeitgenössisches Training gegangen sind, kannte ich das schon.
Und was hast du da unten gemacht? Auf der Bühne?
Das waren Produktionen mit Martin Stiefermann,
einem
Schrittmacher. Das war zauberhafte Stücke. Das erste war wie Sand am Meer.
Mhm.
Das war wirklich... Martin kann so zaubern. Das ist total schön. Der hat so aus nichts mit viel Arbeit es geschafft, so Bühnen zu zaubern. Also wie Sand am Meer war zum Beispiel so ein Stück, weil wir waren nur drei Leute. Auf der Bühne hingen drei Schaukeln, wir hatten so halbhistorische Kostümchen an, irgendwie so. Es ging irgendwie um Zeit, ich weiß es nicht mehr so genau, auch unwichtig.
Mhm.
Auf jeden Fall irgendwann, die Decke hing so zu mit vielleicht 20 so Eimer, diese schwarzen Baueimer.
Mhm.
Und irgendwann im Laufe des Stückes machte das so klick, klick. Und die hatten dann ein Loch. Das war mit einer Mausefalle gebastelt, die fremd ausgelöst wurden. Und dann fing das an und rieselte Sand von der Decke.
Wow.
Und die Bühne war danach voll mit Sand. Und das war, oh, ich krieg Gänsehaut heute. Ganz schön. Ja, und das zweite Stück, das war dann im gleichen Jahr, auch 98, mit Gilles Komova zusammen, haben wir ein Weihnachtsstück gemacht, aus einer Wurzel zart hieß das, auch mit Martin. Und wir nannten es, glaube ich, so einen vertanzten Weihnachtskalender.
Mhm.
Hing auch wieder was an der Decke, als man reinkam. Und zwar waren es Weihnachtsbäume, also so Tannen.
Mhm.
Und
verkehrt herum?
Nee, richtig rum.
Mhm.
So, und auf dem Boden waren so diese Stümpfe, diese Wurzelstümpfe. Und dann irgendwie, es fing so abstrakt an, irgendwie so Wuschelkostüme. Und dann machte das auch so aus dem Nichts so. Und dann fielen diese Bäume von der Decke runter und unten stand ein Wald. Und so erstmal so ein Riesenschwall an Waldgeruch und Tanne. Also es waren, ich glaube, die Leute, die das gesehen haben, werden teilweise heute noch drauf angesprochen.
Ach krass.
Mussten zauberhafte Stücke gewesen sein.
Okay. Ja. Mich erinnert es selber so an so Stücke, wo ich als Tänzer mitgetanzt habe, wenn bei Tula Limnaios einmal haben wir was mit Zeitung gemacht oder Sacre du Ponton, einmal auf Erde mit Henning Paar. Und wo man so merkt, so okay, es ist einfach auch was anderes als Tänzer, wenn du dann auf einmal mit so natürlichen Mitteln beworfen, beschmissen oder drin tanzen musst. Ich weiß, dass wir damals mit der Erde irgendwie voll das Problem hatten, weil du hattest die nachher in allen Öffnungen von deinem Körper.
Auch die Bettwäsche schwarz danach.
Ja, so genau, genau. Aber mit Bäumen, also gerade so Nadelbäume, stelle ich mir extrem schmerzhaft vor.
Ja, das ging. Wir sind da nur drinnen durchgelaufen. Also wir hatten schon die Bühnenfläche in der Mitte und rechts und links. Also wir haben den Theaterraum quer genommen.
Mhm.
Die Tribüne war hier zum Hof raus.
Mhm.
Und rechts und links war dann der Wald.
Mhm.
Und war aber schön. Ach, vom Engel über Plätzchenbacken, über Hänsel und Gretel und Humor und das Haus vom Nikolaus.
Mhm.
Also irgendwie, ich erinnere mich gern dran. Hat auch Spaß gemacht. Ja.
Und wie bist du da hingekommen? Also man weiß ja als Tänzer, man landet nicht einfach bei irgendeinem Choreografen. Hast du für ihn vorgetanzt oder?
Nee, wo habe ich Martin kennengelernt? Martin Stiefermann ist im Prinzip auch ein Ex-Partner meines Ex-Partners.
Okay, und so fängt's an.
Da haben wir uns in Leipzig kennengelernt, als ich am Leipziger Schauspiel irgendwie war. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt, mögen gelernt, mhm, irgendwie so, und waren befreundet. Und dann war ich danach an der Volksbühne, habe gearbeitet, also kann man von mir aus auch noch hinkommen, ausgiebiger. Mhm. Und da hat er mich dann gefragt, als ich an der Volksbühne war, ob ich nicht für ihn den Romeo spielen, tanzen möchte. Da war er Direktor in Kiel am, mhm, Theater. Und da habe ich sehr gerne zugesagt, weil so, ach, so ein Romeo, das ist, mhm, schon geil. Na, also, ja. Das war ich so sehr geehrt. Also so eine Rolle kriegt man nur einmal im Leben angeboten. Mhm. Und das hat recht gut funktioniert, hat Spaß gemacht. Und dann kamen wir hier und waren auf einmal alle frei, nicht mehr am Theater, sondern so, mhm, freie Tänzer, und haben dann diese zwei Produktionen gemacht. Dann gab es noch eine dritte, die fand ich persönlich dann für mich auch nicht mehr ganz so schön. Es war die, so eine Freitod, sollte, glaube ich, eine Trilogie werden, waren, mhm, dann nur zwei Stücke. Ja, und dann bin ich da eher raus bei Martin. Aber, mhm, ich möchte diese drei Produktionen nicht in meinem Leben missen. Das, mhm, war Liebe.
Und war auch so deine erste Erfahrung? Nee, weil du warst vorher im Schauspielhaus.
Nee, ich habe vorher schon, ja. Mhm. So, ach, auch, ich glaube, nicht leicht mit mir zu arbeiten in der Zeit. Der kleine Höhenflug. Mein Gott, war ich arrogant. Nee, es hatte so einen gewissen Erfolg da schon gehabt. Und, mhm, es ist nicht leicht, da wirklich auf dem Boden zu bleiben.
Mhm. Also, ja.
Krass.
Also ich kann es mir so ein bisschen ansatzmäßig vorstellen, was ich immer so als schwierig empfunden habe als Tänzerin, war tatsächlich dieser Klassiker, dass du am Abend deinen Applaus bekommen hast und dann nach Hause gegangen bist und irgendwie, mhm, nicht mehr diejenige warst, die bejubelt wurde. Das fiel mir manchmal schwer. Also
nee, der Applaus hing mir sehr lange immer noch.
Ja, okay, das ist noch nicht.
Nee, also das nach den Vorstellungen, das hatte ich gar nicht, weil das war eher so. Ja, also, er hat, glaube ich, auch wirklich Schwein gehabt damals. Das, mhm, war so. Letztendlich, ich war für mein erstes Engagement Vortanzen, mhm, also direkt nach der Ballettschule. Also, ich kann ja einmal kurz erzählen, ich war 8 Jahre an der Staatlichen Ballettschule Berlin, mhm, habe da meine Ausbildung, man sagt offiziell, genossen. So, möchte ich auch keinem Kind empfehlen.
Ist nicht nur Genuss dabei
in der Ballettschule. Und bin dann raus aus dieser Schule und habe gesagt, nie wieder Ballett. Mhm. So, nie wieder.
Wann Ballett. Warst du da fertig? In welchem Alter?
18. Mhm. 18, kurz vor 19.
Ja.
Und war dann Vortanzen in, ich glaube, ich war hier in einer komischen Oper, danach bin ich nach Zürich, dann war ich in Luzern, Leipzig, an der Oper. Und ich glaube, die vierte Audition war Semperoper Dresden, und da haben sie mich genommen, und die haben, mhm, damals versucht, in diesen 1,5 Jahren, in denen ich da war, versucht, so ein modernes Ensemble zu sein. Also weg vom Ballett hin zu modern. Da war ich da und habe das aufgesogen. Also das war wie so ein Schwamm, so ein Lehrer.
Mhm.
Und Johannes Bönig war das damals. Und der kam aus der freien Szene, aus Zürich.
Aber es war nicht so super klassisch.
Gar nicht, okay. Gar nicht so. Also heute sagt man modern, für uns war das, mhm, dann so. Oh, ne?
Damals hieß es Neoklassik.
Nee, war auch schon modern.
Ah, okay.
War auch schon.
Also alt bist du.
Weg von der Neoklassik. ich sag gerne Neonklassik dazu, weil es so schön leuchtet. ja, da habe ich unfassbar viel gelernt, weil der so Leute aus der freien Szene aus Zürich mitgebracht, mhm, hat. Und die eine ganz andere Arbeitsmoral hatten auch, mhm, als so Stadttänzerinnen von der Oper. Ne? Und das so. War eine tolle Zeit. So. Mhm. Aber da merkte ich irgendwie auch so, modern ist auch nicht meins, ich will, mhm, Tanztheater. Wo wollte ich eigentlich hinaus? Dass ich dann eigentlich nicht mehr vortanzen musste nach diesem ersten Vortanz.
Ah, das ist geil.
Und ab da, dann wollte ich Tanztheater, habe eine Empfehlung bekommen nach Leipzig, mhm, in Innerholz, am Schauspielhaus Tanztheater. Bin dann dahin, Also es gab dann immer so ein Proforma-Audition, aber eigentlich war es schon vorher klar.
Mhm.
Dann bin ich dahin und war vielleicht auch nicht die beste Entscheidung, mit dieser Dame zu arbeiten. Aber was mir die Tür geöffnet hat, war Schauspiel. Das war mein erster Kontakt zum Schauspiel.
Mhm.
Und es war so Kantinenkultur.
Mhm. Was meinst du damit?
Du machst eine Kantinentür auf und damals rochst du noch nach Rauch,
oh, yes.
Bier, in Leipzig ein bisschen nach Gulli. Und Schauspieler waren so anders als Tänzer. Mhm. Innen. Ne, das war so, da war nichts brav.
Noch ein bisschen dreckiger, genau.
Da war nichts brav.
Ja.
Da wurde gesoffen, diese Partys, legendär, die da stattgefunden haben. Irgendwelche Dramen, Schauspielerinnen, die nachts betrunken durch die Glastür gefallen sind und dann im Krankenhaus waren. Und so. Kontakte zu Schauspielern, zu Schauspielerinnen, zu Regisseuren. So, und eigentlich ging es nur um Kunst, Trinken und kreativ sein. So, und ich war so, meine Welt, meine Welt. Ach,
inwiefern hat dich das geprägt? Also wenn du jetzt sagst, irgendwie das Schauspiel war dann sowas Neues, was du entdeckt hast und wo du dich total wiedergefunden hast, ist es was, wo du danach dann irgendwie dir auch Engagements noch ausgesucht hast? Dass es halt nicht nur noch Ballett oder nur noch Tanz war?
Ballett war ja gleich raus. Mhm. Und ich glaube, in meinem Leben war es oft so, dass wenn ich das Gefühl hatte, etwas zu können, ich gelangweilt war davon und immer ein neues Ufer gesucht
das
habe.
Kenn ich.
Und da war für mich Schauspiel so dieses, boah, krass, eine andere Welt. Also das gleiche Fach sozusagen, das darstellende Kunst. Mhm. Aber und da habe ich, glaube ich, festgestellt, dass ich auch im Tanz schon eher immer der Schauspieler war als der reine, also mich hat es nie interessiert, ein 5, 6, 7, 8. So, oder wenn ich es zurück reduziere auf die Ballettschule, ich habe in den Spiegel geguckt und habe halt das Bein so hochgehoben, wie die anderen das hatten. Also ich war auch nie jemand so, der so für irgendwas da gekämpft hat, sondern so, ah, so sieht's aus, also mache ich es jetzt mal so.
Mhm.
Also schon immer noch ein Hauch von Entspannung in mir. Also, ja, also nicht so dieser
geil,
Krampf. Und ja, irgendwie Schauspiel war da meins. So.
Weil du dann auch das erste Mal aus dir so Sachen geschöpft hast. Also du hast nicht einfach nur...
Na, erstmal war das die Zauberwelt, die ich da gesehen habe, wo ich so, wow, krass, ach schön. Was sind Proben?
Ne?
Also wir waren dann auch so Petersilie in einigen Schauspielstücken.
Mhm.
So, also wie das ja so oft ist, dass dann so TänzerInnen nochmal so in Schauspielstücke genommen werden und so, ach, die tollen TänzerInnen sind.
Ja.
Mag ich bis heute nicht. Ne? Also so entweder spielen die Leute oder spielen und tanzen und von mir aus.
Ja, wir hatten das
beide.
Auch in den Opern.
Ja, genau.
Peter, genau, da wird dann irgendwie dazu gebucht, gerade wenn du an einem großen Haus arbeitest, dann ist immer so, okay, die Tänzer, die stehen zur Verfügung. Ich glaube, man musste auch immer irgendwie so ein paar, irgendwie ein, zwei Opern musste man mindestens
im
Jahr machen.
Genau.
Das stand dann so im Vertrag. Und dann warst du dann, was war ich? Ich war einmal Manon Lescaut, Prostituierte, ganz wichtig,
ja,
einmal
ja
über den
schön.
Steg, ja. Dann im gleichen Stück Model, einmal kurz umziehen. Dann hier schön dieses plakative, eine Frau, irgendwie sexy Bewegung. Und dann noch irgendwas anderes. Weiß ich nicht mehr. Aber ja, genau. Man muss
wir waren so der Holzschuh-Tanz, ich glaube, verkaufte Braut oder sowas. Silvestervorstellung, wir waren so besoffen auf der Bühne.
Aber das war das Geile. Bei einer Opernvorstellung konnte man sich immer voll entspannen, weil es geht natürlich dann auch immer so 3 Stunden.
Ja, ja.
Und dann war man
bist am Anfang einmal dran,
dann
hast du 2 Stunden Pause und dann nochmal.
Nochmal schön Maske und dann wieder. Und
ich erinnere mich noch an irgendeine Vorstellung. Motoko aus Japan. Das braveste Mädchen der Welt überhaupt. Und war dann irgendwie auch mit angetrunken. Und Motoko hatte einen komplett Blackout auf der Bühne. Ich weiß gar nicht, ob es die Silvestervorstellung war, aber ist egal. So, das war, ach Gott, Opa, wir haben uns so schrecklich gelacht. Naja.
Ja, aber ich will nochmal darauf hinaus, also du hast angefangen, hast eine Ausbildung gemacht, dann warst du in Leipzig.
Ja, erst Dresden, dann Leipzig.
Erst Dresden, dann Leipzig, hast Schauspiel entdeckt, dann warst du irgendwann in Berlin. Warum bist du nach Berlin gekommen?
Dann über Martin Stiefermann.
Über Martin.
Und zwar Martin Stiefermanns damals beste Freundin war Tanzdramaturgin. Mhm. Die war früher bei John Neumeier und war in der Zeit bei Johann Kresnik, an der in Bremen war und an die Volksbühne gewechselt ist. Und das war mein Tanztheater. Vom Herzen her. Politisches Tanztheater. Nicht mehr 5, 6, 7, 8 Beine heben und weiß ich, wie wirklich mit einer Aussage. Das, also mein Herz schlägt weiterhin links, ne? Und damals noch mehr. Und die hat mich dann auch in Leipzig gesehen und wusste, dass ich da nicht ganz so glücklich bin und sowas. Und die so, komm mal zu uns. So. Und dann bin ich, hab ich da auch wieder so eine Proforma-Audition gemacht. Wurde genommen und das war dann meins. Ach, die Volksbühne. Bis heute. Also wenn ich durch den Hintereingang gehe, in die Kantine gehe, und es ist, also ich bin da über 20 Jahre jetzt weg.
Oder und so. Damals war ein festes Ensemble dann,
ja,
ne?
Dieses Tanztheater Kresnik, oder wie nannte sich denn das?
Ja.
Tanztheater, ja, irgendwie sowas. Wir waren da und das war, ja, das war meins. Verrückteste Leute überhaupt. Also irre Zeit, irre Zeit. Und da war dann, habe ich Schauspiel noch mehr verstanden. Castorf, Schlingsief, Martala, also all das, was bis heute noch meine großen Helden sind. Und da ging es dann weiter, dass also bis dahin Tänzer und irgendwie hat ganz gut auch da funktioniert. So. Und schon die ersten Leute, die mich irgendwie nett fanden. So. Und dann eines Tages kam der Chefdramaturg irgendwie zu mir und meinte, irgendwie Castorf würde mich gerne sprechen, der Intendant und sowas. Und ich so, ja. Und dann sind wir von der
Volksbühne. Wie alt warst du da?
Wie alt muss ich da gewesen?
Schon so Mitte 20 oder so?
Nein, noch nicht Mitte. Es war noch immer alles Anfang. Ich bin 21 dahin, dann gab es da, war ich vielleicht 22, 23.
Krass, super jung, ja.
Und dann sind wir irgendwie von der Volksbühne zum Hackischen Markt gelaufen. Und dann saß ich auf einmal bei Castorf auf dem Sofa zu Hause. Und Castorf.
Und was
so,
wollte er von dir?
Oh ja, hallo, sag mal, ich hab da so was vor, also der Berliner total.
Ja.
Ich hab da was vor, ich will einen Nibelungen machen, so, Nibelungen kennst du, ja, ja, kenn ich. Ja, das ist so ein, das wird so ein Riesenstück, so, glaube ich, so 6 Stunden und so. Und, ja, ich hab mal gedacht, könntest du dir vorstellen, Siegfried spielen zu wollen? Und dann saß ich da so, kam mir vor wie so eine Lego-Figur auf so einem normalen Sofa irgendwie so, so und ich dann nur so aus dem Nichts, ja.
Ja, moi.
Ja, schön. Und er so, ach, das ist ja schön. Ich dachte, du sechselst ja nicht.
Nur weil du da kurz gearbeitet hast.
Ja, nur weil ich da gearbeitet habe. Später hat er mir mal erzählt, dass er irgendwie so bei irgendeiner Weihnachtsfeier, viele Jahre, das ist irgendwie 5 Jahre her, irgendwie von der Volksbühne, erzählt er mir, dass er mich schon aus Leipzig kannte. Ich so, ey, komm, das war so schlimm. Und ich so, nee, ich hab dich damals schon auf der Bühne gesehen, fand ich immer so. Und, ja, und dann, das war dann mein erster Schauspielkontakt, wirklich im Sinne auch auf der Bühne, wurde ich da als Siegfried auf die Bühne geschmissen.
Und habt ihr da irgendwie noch, hast du da irgendwie ein bisschen Coaching bekommen? Weil du hast ja dann eigentlich nie wirklich da in die Richtung was gelernt.
Nö.
Ja. Also in der Ballettschule war es auch nicht drin, irgendwie so nee, Ansätze
gar nicht.
Zum Schauspiel.
Nee, und dann stand ich da mit meinem Textbüchlein, also erste Probe, der Hammer. Also mein Textbuch zitterte wirklich so, also wie schwerste Parkinson. Aufgeregt wie sonst was. Und die Soufflöse da an der Seite, Castorf da. Und er kam immer zu spät und erstmal Anfang war immer, ach, deswegen mag ich das bis heute noch so, wenn Proben anfangen. Erstmal so ein bisschen rumgammeln, dieses Bumm auf den Punkt, bin ich weiterhin nicht, sondern so, boah, was machen wir denn heute? Ich weiß auch nicht. Oh, gestern, ja, ich weiß auch nicht. Naja, aber machen wir mal erstmal Strichfassung. Oh, lass uns nochmal einen Kaffee trinken. Und dann geht's los, und dann probt man
ganz
irgendwie
anders,
so.
Ja.
Und dann geht's auch um was.
Ja.
Ja, Hölle für mich am Anfang.
So, aber würdest du sagen, dass es gut war, dass du vorher keinen Schauspielunterricht hattest, weil du dann natürlicher dran gehen konntest? Oder mit so einer anderen Authentizität?
Kann sein. Also es gab, also zumindest das, was mir dann später und auch da, was ich nicht verstanden habe, was ich jetzt irgendwie viele Jahre später vielleicht auch erkenne, was diese Besonderheit an mir gewesen sein muss, ist, glaube ich, genau diese Form der Naivität, die auch da war.
Ja.
Höchstwahrscheinlich ein Bühnenpräsenztalent, ohne dass ich es wusste. So, ich habe im Tanz funktioniert und ich habe eben auch da schon, wie ich in den einzelnen Tanzsparten versuche, keinen Unterschied zu machen, habe ich auch noch nie einen Unterschied zwischen Tanz und Schauspiel gesehen.
Deswegen,
weil es immer um Darstellung ging. Ne? Und natürlich war es reduzierter. Also würde nicht sagen, dass ich Schauspieler war. Da gab es keinen Begriff. Heute würde man, glaube ich, so Performer sagen. Also heute sagt man eher so Performer, der so in verschiedenen Fahrwassern schwimmt.
Und es ist auch heutzutage viel mehr drin, ne? In den meisten Ausbildungen
bist du auch schon. Ja, bei uns auch. Bei uns gibt es jetzt auch einen Sprech- und Schauspielunterricht oder nennen wir es Bühnenpräsenz oder sowas.
Ja. Ja, geil. Okay, und dann warst du da ein bisschen. Und wie bist du hier ans Doc 11 gekommen? Apropos Doc 11. Ich merke immer, dass wir uns auch ein bisschen auf die Hörer einstellen dürfen, die überhaupt keine Ahnung haben, was das Doc 11 ist. Man kann es sich nicht vorstellen. Aber ich habe Bock, ein kleines, kurzes Spiel mit dir zu spielen. Wenn du mal in drei Worten, also du musst jetzt gleich sofort antworten, ohne nachzudenken.
Die Panik ist schon wieder da.
Ohne nachzudenken. Du musst jetzt performen.
Ja, ja.
Und zwar in drei Worten musst du gleich sagen, was ist das Doc 11? 1, 2, 3, los geht's.
Der Ort in.
Der Ort im?
In.
In.
Berlin hat nicht mal angepasst.
Okay, geil. Super.
Ne, eine Institution. Es sind auch nur zwei Worte. So, es ist einer der letzten offenen Plätze in Berlin, also künstlerisch gesehen. So.
Ja, was meinst du mit offen? Geh da mal rein.
Offen im Sinne, was... Es ist also das Theater, was hier läuft, es ist hauptsächlich Tanz, aber es gibt auch andere Sachen, ist eins der letzten Theater, die in Berlin nicht totkuratiert sind.
Ja.
So, als ich angefangen habe, in Ende der 90er Jahre hier in Berlin in der freien Szene zu arbeiten, war auch noch sowas wie das Hebel am Ufer oder Sophienseele waren offene Orte im Sinne von... Man hatte die Chance, auch als No-Name oder als Half-Name oder irgendwie sowas an diesen Orten irgendwie Produktionen machen zu können. Und das ist alles so totkuratiert. Inzwischen ist toll, was da läuft. Ich mag es wirklich sehr. So, aber dass auch jungen Leuten, nicht jung im Sinne vom Alter, sondern junge Leute künstlerisch gesehen, eine Chance gegeben wird, das ist einer der letzten wenigen Plätze, die professionellen Plätze. Mhm. Es gibt auch so kleine Orte, die so ein bisschen budig sind und sowas, was auch schön ist. Aber wenn du so eine Theateratmosphäre haben willst, mit wo auch eine Technik ist, wo das ist, wo sich Träume erfüllen können, ist das einer der letzten Orte in Berlin, die frei sind, die vielen Menschen die Möglichkeit geben, sich hier ausprobieren zu dürfen. Die kuratieren hier auch. Ne? Also es ist nicht so, jeder kann machen, was er will. Es wird auch kuratiert. Mhm. Aber die Offenheit ist, glaube ich, da, dass es nicht nur eine Richtung gibt. Und ich habe hier zum Teil mit von den schönsten Produktionen gesehen, die ich je gesehen habe. Ich habe auch furchtbare gesehen, aber dass so ein Ort da ist, der sowas zulässt.
Ja, ich habe mal vor, wann war das? Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich mal so ein Projekt gemacht, weil ich so dachte, ja gut, komm, gucke ich mir mal so ein paar Sachen an. Ich arbeite hier an einem Ort, wo ich das auch mir umsonst angucken kann oder zumindest sehr günstig. Und dann habe ich so ein Projekt für mich selbst gemacht, dass ich mir jeden Freitag ein Stück anschauen wollte für ein halbes Jahr. Durchgehalten.
Wie lange hast du durchgehalten?
Ich glaube, so 2 Monate höchstens.
Oh, wow.
Höchstens, was schon sehr lange ist. Und es ist nämlich genau das, was du sagst. Also, es sind super geile Diamanten dabei, wo du niemals, wenn du dir vielleicht einfach nur angeguckt hättest im Internet, was jetzt hier läuft, hättest du niemals erfahren, was da wirklich passiert. Und auf der anderen Seite dann aber auch viele Sachen, wo ich jetzt sagen würde, ja gut, war jetzt okay, aber...
Ich habe ja auch Sachen gesehen, die ich nicht okay fand schon.
Ja, das ist
aber das. Nee, aber das finde ich ja toll, dass es das trotzdem gibt. Es gibt keine Garantie.
Genau.
Es ist nicht wie wenn ich ins Hau gehe oder sowas, weiß ich, was mich ungefähr erwartet.
Ja.
Ne? Und hier gehe ich hin und weiß es eben nicht immer.
Ja.
Sondern es ist auch ein bisschen wie Lotto spielen.
Mhm.
Nur, dass die Quote hier ein bisschen größer ist als
ja,
beim Lotto.
Ja, das stimmt. Ne?
So, aber
das stimmt.
Eben, ich habe hier wirklich Diamanten gesehen und aber auch schon, ja, wenn ja. der Abfluss mal verstopft ist. Mhm. Ne? Also so, aber auch das mochte ich. Das mochte ich aber irgendwie auch. Das ist so ein bisschen wie Sneak Preview. Ich war mal früher sehr viel montags in der Sneak Preview. Und dieses ins Kino zu gehen, ja. Montagabend mit ein paar Freunden.
Das gibt's ja gar nicht mehr. Ne?
Und ich glaube, Friedrichshain hat es noch.
Ja?
Und nicht zu wissen, was kommt. Mhm. Und du sitzt da und hast teilweise, ich habe ein paar Perlen gesehen, wirklich, die ich, da wäre ich nie hingegangen.
Mhm.
Und bin aber auch das ein oder andere Mal rausgegangen, weil es nicht zu ertragen war.
Ja. So,
das habe ich hier noch nie gemacht, ich bin noch nicht rausgegangen.
Das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber ich muss auch sagen, da habe ich diesen Respekt einfach dadurch, dass man es selber kennt, auf der Bühne zu stehen und nicht rauszugehen.
Ja, und da auch den Unterschied zu machen, ist es jetzt eine choreografische oder inszenatorische Arbeit?
Mhm.
Also das Problem, was man sieht, oder ist es die Darstellung?
Ja.
Und meistens sind es nicht die DarstellerInnen, die sozusagen der Grund des Versagens sind.
Mhm.
Ist das schön gesagt? Sondern das ist eher der größere Überbau.
Ja.
So, und das kann ich, glaube ich, schon trennen. Also dann kann ich auch rausgehen und sagen, ja, du als Performer, großartig, gefällt mir, hat mir jetzt aber auch nicht gereicht, aber dieses Stück... Oh Gott, ich krieg da...
Ja. Und,
warte mal kurz, kurze Pause. Das ist mein Montagswecker. Ich fahre gleich ins Dock.
Das ist immer noch eingestellt.
Ja. Ich habe den irgendwie noch nicht ausgestellt. Ja, und dann...
Wie war das damals bei MS Schrittmacher? War das da auch schon so, dass ihr, so das System im Moment ist ja, oder seit ein paar Jahren, zumindest seitdem ich das kenne, dass wir im Theater, dass wenn man dort spielt, dass man eine Woche lang Profi-Training gibt als Company?
Das gab es damals nicht.
Ah, okay. Und weißt du, ob das jetzt noch so ist?
Ich glaube auch nicht mehr. Das gab es zwischendurch mal. Hier,
ich fand das nämlich eigentlich voll das geile Konzept. Eine Company kam.
Ich weiß das noch mit Felix Ruckert zum Beispiel. Wenn Felix Ruckert vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder sowas unten Vorstellungen gegeben hat, haben die in der Woche auch das zeitgenössische Profitraining hier gegeben.
Genau, die haben Donnerstag bis Samstag war Vorstellung und in der Woche konnte man das Profitraining dann von den jeweiligen Choreografen dann auch in Anspruch nehmen.
Das ist, glaube ich, nicht mehr so.
Nee, und damals war es auch noch nicht so.
Nee, wir waren, aber da war das so, dieses Zeitmanagement, das heute oft ist, weil viele Vorstellungen sind, da war die Theaterhalle erst relativ im Aufbau gewesen, das war noch nicht durchgespielt. Mhm. Wir hatten da ein bisschen mehr Zeit.
Stimmt, man hatte auch das Theater dann schon montags für die Proben für am Wochenende Vorstellungen, ne?
Ja, das aber ich glaube, wir hatten da auch teilweise 2 Wochen Zeit gehabt, oder 3 Wochen und sowas, dass man da nochmal so richtig probieren kann und einen Aufbau und so. Und diese Hofgemeinschaft war schön und es war so, gab es hier unten noch die Schweißer Metallwerkstatt, wo jetzt Studio 3 ist.
Ja.
Das so, und da hinten, wo Schein ist, das war auch irgendwie so eine Werkstatt. Also es hat sich hier, sieht alles noch immer wie original aus, aber es hat sich so ein bisschen verändert, aber auch schon alles seit vielen Jahren.
Genau, für die, die es nicht kennen, das Stock 11 ist auf der Kastanienallee im 2. Hinterhof und umringt von alten Werkstätten. Ne? Also das waren alles mal, ich weiß gar nicht, was hier war. Hier sieht man noch in den Räumen.
Ich glaube, es ist eine Schreinerei war hier.
Ja, irgendwie
das,
sowas.
Also soweit ich weiß, irgendwie eine Schreinerei. Und in der Theaterhalle, weiß ich noch, habe ich damals Kisten, so Pappkisten gefunden gehabt, die voll mit so Kugellagerkugeln waren.
Ja,
sowas. Also was ist genau? Aber da musste dann mal Kirsten Horlieb gefragt.
Ja. Und wie war dann der Sprung vom Tänzer-Dasein zum Lehrer-Dasein? Du bist ja jetzt hier Lehrer im Doc 11 und weißt nicht, wie lange du das schon bist. Aber weißt
es
du,
war
was
schon
passiert?
Ungefähr die Zeit, aber bis ich so richtig reinkam, war noch ein bisschen später.
Aber war das ein Wunsch von dir zu unterrichten?
Nee, gar nicht.
Oder wie ist es gekommen?
Überhaupt nicht. Eher ein Zufall auch. die Leute, die hier gearbeitet haben, im Doc 11, am Tresen oder mhm. unterrichtet haben, also das war, gehörte mit zu dieser Hofgemeinschaft. Man mhm. war sich sehr nah und mhm. irgendwie ganz schön. Die eine Lehrerin von hier, die Ballett gemacht hatte, hat man nach einer Vertretung gefragt. Nein. Ballettvertretung.
That's the deal, how to get in.
Da war ich so, nee, nicht Ballett, ich, ja. ich mag kein Ballett.
Man muss dazu sagen, dass Christian, du bist halt einer der Ballettlehrer hier.
Ja, ja. Achso, ja, ja.
Aber so Ballett.
Ja. Und dann hatte ich diese Vertretungsstunde gemacht. Also es ging ein paar Mal, weil die waren irgendwie weg. Vielleicht hat die ein Projekt gehabt oder so. Mhm. Mehrfach vertreten und auf einmal machte das so, macht Sinn. Mhm. Macht total Sinn. So, und ich kann das ja anders machen, als ich das selbst erlebt habe ja. in der Ballettschule. Ja. Ja. Und habe das dann schon anders gemacht und entwickelt es irgendwie seit jetzt doch sehr vielen Jahren weiter. Mhm. Und es muss so irgendwie in den 2000ern gewesen sein.
Mhm. So. Hattest du das gar nicht?
Weil ab 2005 habe ich mit dem Profitraining hier schon angefangen. Aber da habe ich schon ein paar Jahre lang meine Abendklassen hier gegeben.
Okay. Aber du hattest das überhaupt nicht. Bei mir
Pädagoge
war das irgendwie
wollte ich
so.
Nie werden.
Genau, bei mir oder ich glaube auch bei ganz vielen Leuten, mit denen ich getanzt habe, war das so. Dieses Ding so, okay, du bist Tänzer mhm. und man hatte so ein bisschen Angst, weil so Tanzlehrer kommt, wenn du es entweder als Tänzer nicht geschafft hast, mhm. in Anführungsstrichen, so harte Worte gab es da, oder irgendwie, wenn du zu alt warst. So, das war so
ja, es war oft, also ich kenne auch sehr viele TanzlehrerInnen, wo das Unterrichten die Notlösung ist.
Genau, ne? Und das merkt man dann natürlich auch am
Unterricht. Ja, 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 ne? Ja. Ganz, und es ist, sind aber viele, so, also ehrlich, im Doc 11 zum Glück nicht, deswegen mhm. finde ich das so einen schönen Ort mhm. letztendlich, weil dieses Gefühl habe ich hier nicht, sondern hier wird mit einer Leidenschaft unterrichtet, mhm. hier wird weiter mit einem Kopf und einer Intelligenz irgendwie unterrichtet.
Also ich weiß schon, dass ich hatte auch die Angst, aber dadurch, dass ich mich bewusst dafür entschieden habe und nicht weiter tanzen wollte, was man ja auch parallel mhm. hätte weiterlaufen lassen können, habe ich schon, ich hatte eine gewisse Angst davor und hatte dann manchmal das Gefühl, dass ich so darum kämpfen muss, mhm. um die Anerkennung auch von außen zu bekommen, dass Tanzlehrer-Dasein nicht heißt, dass ich nicht mehr tanzen möchte oder nicht mehr tanzen kann. Mhm. Und das war natürlich wahrscheinlich irgendwas Gestricktes in meinem Kopf mhm. oder was uns auch damals so eingetrichtert wurde.
Genau. Ja, so ein scheinbarer Konflikt, der eigentlich gar nicht da ist, genau. weil beides geht natürlich genau. auch. Ne? Ja. Ja. Nee, ich hatte, nee, das war ein Zufall über Vertretungsstunden. Also ich wollte nie sozusagen Lehrer werden. Ich wollte, aber das war dann auch schon die Phase, als ich aufhören wollte mit Kunst überhaupt. Mhm. So, und
du wolltest alles abbrennen?
Alles, alles. Ich habe dann auch mal 6 Jahre lang kein Theater geguckt und nichts mhm. mehr angeguckt. Und nach diesen 6 Jahren wieder gesehen und auf einmal hatte ich wieder meine Kinderaugen. Mhm. So, ich sitze im Theater und die großen Augen und so, ach, wie schön. Wow. Ich konnte es nicht mehr sehen. War wie so, glaube ich, wie so Kritiker, Theaterkritiker, mhm. die so drüber sind. Ich fand alles doof. Mhm. Ich fand, also, und es hat mir keinen Spaß gemacht mehr zu gucken und alles doof zu finden.
Aber parallel hast du noch unterrichtet oder hast du auch in den 6 Jahren dann nicht mehr?
Da fing das, glaube ich, an, doch, da fing das an mit dem Unterrichten auch so. Das habe ich gemacht gehabt, aber erstmal hatte ich eine Pause. So, dann wollte ich Staudengärtner werden.
Staudengärtner.
Nicht Landschaftsgärtner. Oder. Ich hatte das Gefühl, ich muss mal was Wirkliches machen. Also was Echtes. Ich muss
das kenne ich.
Ich muss meine Hände, in dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes, in Erde tunken.
Das hatte ich so viele Jahre immer zu denken, ich muss mal was Echtes machen.
Ja,
was ist das für ein Gedanke?
Muss meine Pflanze, Erde, Wasser wächst. Ja. Ne? Also so ganz einfach zu sehen und nicht so, oh, ich habe eine Idee und ich zerreiße das Textbuch und baue daraus was Neues. Das liebe ich bis heute, also jetzt wieder, ne, ganz toll. Ich fand das so ein Fake. Ich fand Theater auf einmal Kunst so ein Fake und ich wollte so was Ehrliches machen. Also es ist höchstwahrscheinlich so eine verdöselte Künstlerfantasie. Ne? So, ich werde Gärtner, ich werde Bäcker oder irgendwie sowas. Mhm. Und aus dieser Idee, in dieser Zeit, wo ich eigentlich Staudengärtner werden wollte, was mir aber das Arbeitsamt damals nicht bezahlt hatte, ich hätte Logopäde werden dürfen, Einzelhandelskaufmann und noch ein drittes okay. Ding, also wollte ich alles nicht. Physiotherapeut, Klassik.
Natürlich.
Staudengärtnerei ging nicht und dann fing dieses Unterrichten an. Ich hatte den großen Luxus, darf man das so sagen?
Ja.
Ich habe, glaube ich, 3 Jahre vom Arbeitslosengeld gelebt und damals hat man noch ganz gut bekommen.
Mhm.
Auch so ausatmen. Yes. So. Ich glaube, ich hatte so eine Art Burnout auf einer anderen Ebene.
Mhm.
Und heute kann ich mir, also vielleicht auch ein Ego-Burnout, so über dieses...
Weil es war dann schon ein harter Abbruch von auf der Bühne stehen.
Ja.
Dann, oder waren danach die 6 Jahre Pause?
Dann waren diese 6 Jahre
Pause. Ja.
Ja, also wirklich Bruch.
Ist mit vielleicht auch eine Art Identitätskrise, oder? Wenn du dein ganzes Leben nichts anderes gemacht hast, dann merkst du, hinterfragst alles auf einmal und dann irgendwie wieder so neu anzufangen.
Ich glaube, es hat letztendlich was mit diesem Erfolg zu tun gehabt, den ich hatte. Also ich bin über die Straße gelaufen, ich wurde erkannt, ich wurde angesprochen, ich bin mit meinen... Nicht nur Neffen, die waren damals klein, 10 und 8 oder so. Lass uns mal auf dem Fernsehturm, geht die Fahrstuhltür auf und ich gehe mit denen rein oder raus aus dem Fahrstuhl und höre dann nur so im Ohr irgendwie so,
das ist doch der und der.
So, und das hat mein Ego so aufgepimpt und war so, also ich habe so getan, als ob ich es nicht höre, aber das war so, schön. Und auf der Straße, ach, sie haben doch das und das gespielt. Ja, natürlich. Nee, ist schon alles. Sie waren doch, ja. Also so. Und ich habe gemerkt, ich verändere mich in eine Richtung, die gefällt mir nicht. Die, ich hebe so vom Boden ab und einer meiner Sätze war, ich will nicht so werden wie all diese verrückten Volksbühnenschauspieler.
Wow.
So, die ich liebe, aber ich will nicht so verrückt werden.
Und kam das von dir aus oder hattest du auch einfach gute Freunde, die so gesagt haben,
die waren eher das Gegenteil. Du darfst nicht von der Bühne weg. Und ich so, natürlich, wenn ich das nicht mehr will, kann ich von der Bühne weg. Nein, du hast eine Verantwortung, du hast so ein Talent. Und ich so, come on. Ey, wenn ich das nicht will, das nervt mich. Ich will Staudengärtner werden. Ja, heute verstehe ich, glaube ich, was die meinten. Und vielleicht wäre auch so ein Zwischenweg okay gewesen. Aber in der Radikalität. Ja, aber dann funktionierte es ja zum Glück mit dem Unterrichten. Dass ich da auf einmal gemerkt habe, so unterrichten ist es. Ist es. Weil, und ich habe noch nicht so lange durchgehalten wie das Unterrichten. Weil ich war schnell gelangweilt. Und vom Unterrichten bin ich komischerweise nicht gelangweilt, weil es immer ein neues Ufer gibt. Ich bin nicht, ich sitze nicht am Ufer und gehe mit meiner Weisheit um, sondern es ist immer die Suche nach wohin. Also ich mache das gar nicht so aktiv, sondern das sind eher so Fragezeichen, die ich in den Raum stelle und sage, ich bin total gespannt, wohin sich das Ding noch entwickelt, weil ich sehe, was sich innerhalb der letzten 10 Jahre wohin entwickelt hat und bin weiterhin gespannt, was passiert da, was wird in den nächsten 10 Jahren passieren.
Da ist noch eine gewisse Neugier da.
Ja.
Ich habe das auch einfach, weil man immer mit neuen Leuten zusammenarbeitet. Allein das ist ja schon etwas, was sich die ganze Zeit stetig ändert.
Ja.
Ja. Aber das, was bei dir, muss ich gerade dran denken, Staudengärtner war, was du gerne sein wolltest, ich wollte immer mein ganzes Leben lang, seitdem ich Tanz studiert habe, wollte ich bei Douglas arbeiten. Und meine Freunde haben mir immer einen Vogel gezeigt. Ich meinte so, sowas willst du machen? Und weißt du, warum? Weil ich einfach mal schöne Klamotten anziehen wollte und gut riechen wollte. Und also nicht, das Gegenteil vom Theater.
Nicht in den Trainingsklamotten. Scheiße, ich habe es nicht geschafft zu waschen. Man riecht's. Ja, ich verstehe. Okay, Douglas wäre nicht meine Wahl, weil ich, wenn ich dann vorbeilaufe, ich bin so, boah, diese Duftgemische, die da als Wolke rauskommt.
Ich liebe es immer noch. Ich finde es richtig geil.
Nee, ist nicht meins. So DM finde ich nicht ganz gut. So, aber Douglas finde ich zu dolle. Nee, aber verstehe ich. So dieses, so eine andere Welt. Wirklich eine andere Welt.
Ja. Und dann halt auch immer noch im Hinterkopf dieses irgendwas Richtiges zu machen.
Ja.
Also ich habe das Gefühl oft gehabt, dass ich mich nie so dazugehörig gefühlt habe, weil ich mich so anders.
Aber die Frage ist, woher kommt denn das, dass man selber sich so fühlt, du machst nichts Richtiges? Weil jetzt, auch mit dem Abstand, natürlich ist Kunst machen was Richtiges. Mhm. Ne?
Mhm.
Als Darsteller, Darstellerin, als Schauspieler, Schauspielerin. Natürlich ist das was, also weil ohne Kunst, was wir ja gerade, also wir sind jetzt gerade im Ende des Jahres 2020, die Corona-Zeit ist da, der zweite Lockdown ist irgendwie da und wir merken so sehr, wie uns Kunst fehlt. Ne? Also so dieses, so viel mit sich selbst auseinandergesetzt zu sein, nicht irgendwo hinzugehen, sich entweder bezaubern oder anregen zu lassen oder sowas. Ne? Natürlich ist das was Sattes und Wichtiges und systemrelevant, würde ich dazu auch noch sagen, so als Wort des Jahres. Woher kommt das? Also die Frage stelle ich mir wirklich, woher kommt das? Also bei dir, vielleicht hast du da eine Antwort. Warum man sich so ein Ding sagt, das ist nichts Richtiges.
Ich weiß es auch gar nicht. Also ich weiß, dass es auch nicht irgendwie daherkam, wie ich erzogen wurde, weil meine Eltern waren super fein und unterstützend damit, dass ich Tanz studiert habe. Ich glaube, dass es irgendwas ist, vielleicht weil alle in meinem Umfeld es nicht gemacht haben. Und ich vielleicht von der Persönlichkeit her so jemand war, die auch eher lieber so ungesehen sein wollte, so sich einzuordnen, was irgendwo natürlich keinen Sinn macht, wenn ich Tänzerin werde und dann auf der Bühne stehe. Da habe ich mich wohlgefühlt, aber so ein bisschen kanarienvogelmäßig.
Wo kommst du her, wenn ich fragen darf?
Aus Dortmund ursprünglich.
Dortmund,
aus dem Pott.
Bist du Pott?
Ganz genau.
Ich kann das nicht, aber so Kölsch kann ich.
Ich kann es auch nicht. Schade. Ich kann überhaupt nicht.
Ich liebe ja Dialekte.
Ich kann nicht Pöttisch sprechen. Ich rutsche immer ab in andere Slangs. Ich habe einmal gesagt bekommen, beim Unterrichten wurde ich einmal gefragt, oder es passiert öfter, dass ich gefragt werde, ob ich aus Hamburg komme.
Ja.
Weil immer, wenn ich unterrichte, fange ich an, irgendwie so rumzublödeln. Oder ja,
aber
so.
Ich bin auch dabei. Also du hast so ein, das hat das vielleicht auch was mit der Optik zu tun. Ja. Du bist sehr blond und so, siehst eher so nordisch aus. Und die Stimmlage und so ein ganz kleiner Slick auf der Zunge macht aus dir eine Hamburgerin.
Also, ich bin voll geil.
Ne, also würde ich dir sofort abnehmen.
Ja,
das,
geil.
Das ist geil.
Nee, leider nicht. Aber ja. Ja.
Gibt es bei dir irgendwas, was du vielleicht, also du unterrichtest auch hauptsächlich jetzt und bist zumindest momentan nicht auf der Bühne. Ich sage auch nicht, dass ich nie wieder auf der Bühne sein werde. Bestimmt.
Würde ich auch nicht
bestimmt
sagen.
Gibt es irgendwas, was du bereust aus deiner Zeit am als Tänzerin oder als Künstlerin, glaub, wo du gerne zurückspulen würdest und sagen, vielleicht da habe ich eine Tür abgeschlossen oder die würde ich vielleicht doch nochmal auflassen oder sowas?
Ja, ich hatte das, das hatte ich tatsächlich öfter. Kennst du noch diese Vielmann-Werbung aus den so Anfang 2000? Da gab es so eine Werbung, wo so zwei alte Männer auf so einem Steg saßen. Und dann sagt der eine alte Mann zu dem anderen so, und, bist du zufrieden mit deinem Leben? Und dann sagt er so, ja, ich würde nichts anders machen. Und dann halt so, ja, ich würde meine Brillen immer bei Vielmann kaufen.
Ja.
Und ich weiß noch, damals war es halt voll das Thema so unter den Freunden. Und ich weiß, dass ich immer mich nicht getraut habe zu sagen, weil alle meinten so, ja, ich würde auch nichts anders machen. Wir waren halt irgendwie, weiß nicht, 13 oder so. Und ich war immer so, oh nein, ich würde halt alles anders machen, um einfach so zu gucken, wie wäre das Leben anders gewesen.
Aus also Neugierde.
Genau, eher Neugierde und nicht bereuen. Ich meine, das kann man mit 13 schon bereuen. Aber wenn du mich jetzt so fragst, ich glaube, das letzte Mal so vor 9 Jahren oder so, da habe ich letztlich meinen Ex-Freund von mir getrennt und da war ich so, ich glaube, ich kam gerade von einer Anstellung in Wien von Willi Dorner und hätte eigentlich Zeit gehabt und da hat mich eine Choreografin, ich weiß ihren Namen nicht mehr, aus Tilburg angerufen und da kam ich irgendwie über Kontakte, wurde ich empfohlen und die meinte so, ja, hey, ich habe einen Platz frei, also wenn du nächste Woche herziehst, so, dann kannst du anfangen und vielleicht einmal irgendwie noch mal kurz kennenlernen, aber ich bin Fan von dir. Und ich habe das dann damals nicht gemacht. Es gab so diesen kurzen Moment, wo ich so dachte, geil, gerade so nach einer Trennung, frisch anfangen. Ich wollte immer schon nach Holland ziehen, aus irgendeinem Grund. Dachte so, super, perfekte Situation. Aber mir ging es damals noch so schlecht von dieser Trennung, dass ich gemerkt habe, ich brauche mein safes Umfeld.
Ja, das also hatte wirklich was mit der Trennung zu tun, nichts mit.
Genau, und auch nicht dieses, also ich bin, das habe ich generell gemerkt, ich bin jemand, ich habe oft Jobs nicht angenommen, weil ich gemerkt habe, ich brauche meinen Ort. Also irgendwann habe ich angefangen, keine Tourjobs mehr zu machen, sondern nur noch mich an festen Theatern zu bewerben, weil ich gemerkt habe, von meiner Persönlichkeit her, wie ich am besten arbeiten kann und auch am nahesten bei mir selber bleiben kann, ist, wenn ich an einem Ort arbeite, wo ich meine Freunde habe, wo ich eine Wohnung habe. Also ich war noch nie der Typ so hier 3 Monate.
Ja, Hotel ist furchtbar.
Das konnte ich irgendwie nicht. Und da muss ich sagen, also ich bereue diese Entscheidung nicht, aber da denke ich mir so, es wäre interessant gewesen, was da rausgekommen wäre. Und dann bin ich halt bei Tula Limnarios gelandet. Bereue ich auch auf keinen Fall.
Das ist doch gut. Und hat dich auch nach Berlin gebracht, höchstwahrscheinlich. Warst du da schon da?
Nee, ich war schon in Berlin. Was hat mich nach Berlin gebracht? Ja, damals, als ich war fertig studiert mit 23, glaube ich. Und dann war die Möglichkeit, damals war es noch so, du bist in die Stadt gezogen, entweder Amsterdam, Brüssel oder Berlin, so für den zeitgenössischen Tanz, den ich gemacht habe. Und musstest halt eine von diesen großen Städten nehmen, weil die ganzen Companies immer die Vortanzen in den großen Städten gemacht hatten, sodass du nicht irgendwie weit reisen musstest. Und dann war es eine ganz pragmatische Entscheidung. Berlin war günstig, Profitraining war günstig, Wohnung, Essen etc. Ja. Und das war so der Grund, warum ich hergekommen bin. Und dann in Berlin wohnend habe ich dann das erste Engagement in Wien bekommen. Und das war aber auch immer nur so Flugtickets am Anfang des Jahres bekommen, 3 Wochen Proben in Wien und dann halt immer irgendwo sich wieder getroffen in der Welt und dort. Cool. Das war auch okay, weil ich hatte hier so meine Base und konnte dann irgendwie von hier aus...
Ja, wie viele zeitgenössische Tänzer auch in Berlin, ne, die hier ihre Base haben und überall arbeiten, weil es letztendlich keine bezahlte Arbeit in Berlin gibt.
Und dann dazwischen immer schön Kellner.
Ja, ist doch fast wie Douglas.
Ja, ich muss sagen, ich fand Kellner gar nicht so schlecht. Irgendwann habe ich auch gemerkt, so dieses Konstrukt von Tresen, auf der einen Seite ist der Kunde, auf der anderen Seite bin ich, es ist wie eine Bühne, das ist irgendwas, du bist irgendwo, du wirst gesehen, jemand kommt zu dir.
Ja, aber schon auch eine Art, also das habe ich zum Beispiel, also ich werde oft gefragt, ob ich so Bühne vermisse oder so, irgendwie schon, ne? Also so zwischendurch muss die Rampensau auch mal wieder raus, aber ich habe jeden Tag auch eine Bühne während des Unterrichts. Manchmal übertreibe ich es auch ein bisschen. Ne? Aber so, also meine Form des Unterrichts hat auch eine gewisse Form des Entertainments zu tun. Mhm. Also das mache ich oft sehr bewusst. Viele denken, der hat ein Rad ab. Mhm. Ich gebe das schon sehr bewusst in den Unterricht rein, weil Ballett ist oft so angespannt, körperlich. Mhm. So. Und wenn ich dann einen Witz mache oder auch über Gott und die Welt rede, während die Leute die höchst kompliziertesten Sachen da irgendwie tanzen müssen, mir aber irgendwie lauschen und zwischendurch denken, was soll der Quatsch jetzt? Mhm. Entspannt der Körper sich und die Sachen funktionieren ganz anders. Oder über ein Lachen kommt eine Freude in den Körper. Und also das hat schon auch ein bisschen Prinzip. Also viele denken immer nur, der Alte hat ein Rad ab, aber entweder finden sie es lustig oder einige auch gar nicht und kommen dann nie wieder. Einige kommen vielleicht auch nur wegen des Humors, gar nicht wegen der Bene. Aber so Prinzip, das hat so ein Prinzip. Und das meine ich so, du hast eine Bühne da. Mm,
voll. Ja, ja, das sehe ich auch so.
Aber was ich lustig finde, wir haben eine ähnliche Sache wie bei dir mit der Absage in, wo war das?
In Holland.
Holland. Mm. Holland. Das ist so bei dem Bereuen, es gibt 2 Sachen, wo ich gerne zurückspulen würde. Mm-hmm. Und vielleicht. Eine Sache, das war diese Kiel-Berlin-Zeit. Ich habe ein Schweinegeld verdient. Mhm. Ich habe das Vollgehalt an der Volksbühne gehabt und das gleiche Gehalt nochmal in Kiel. Also wirklich sehr viel Geld verdient. Das habe ich dann später teilweise nicht mal im Jahr verdient, ne, so als Freiberuf. Und da haben die Wohnungen auf der Kastanienallee, das sind 90 Quadratmeter Wohnungen, sowas wie 60.000 Mark gekostet in der Zeit. Da kommt das hysterische Lachen. Ich hätte mir das ohne Probleme leisten können und habe einfach so spendierweise irgendwie 1.000 Menschen zum Essen eingeladen. Das will ich nicht missen und finde ich auch schön. Nur, ich hätte gern dieses Wissen heute, so man könnte mit Geld vielleicht auch was anderes machen. Also mein Hintern wäre gerettet, hätte ich mir 2 Wohnungen gekauft und die eine jetzt vielleicht wieder verkauft.
Oh yes. Ne?
Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist ähnlich wie bei dir, nur ein anderer Grund, weshalb ich nicht gesagt habe. Es war diese Zeit, als es relativ gut lief, auch in Berlin. War auf irgendeiner Preisverleihung, ich glaube von der Deutschen, wie, oh, Schneiden. ich glaube, von der Berliner Zeitung, so ein Kulturpreis, und der Regisseur, mit dem ich damals gearbeitet habe, hat einen bekommen. Sowas. Und dann war so Feier und das war ganz schön. Strunzlangweilig, so eine Preisverleihung. Am Ende Preisverleihung vorbei, wir tanzten halbnackt auf den Tischen, haben Gläser geklaut und Alkohol, also mit so Leuten vom Deutschen Theater etc. etc. Daraufhin rief mich, nicht er persönlich, aber sein Dramaturg damals, Ostermeier an, ob ich den Stricher in der Deutschlandpremiere von Schoppen und Ficken spielen möchte.
Oh, wow.
Und ich habe abgesagt.
Warum?
Angst.
Krass.
Angst, weil ich hatte ein anderes Piece, so, da hatte ich schon zugesagt, dass das am Ende die schlimmste Produktion meines Lebens wurde und mit dem Grund, weshalb ich aufgehört habe, nicht. Aber Ostermeier hieß damals so, der ist so textsicher, der macht kaum Striche und sowas. Und ich wusste, meine Qualität ist nicht irgendwie das gesamte Textbuch irgendwie in meinem Gehirn zu haben und Text genau rauszurattern, sondern ich habe schon textlich gearbeitet und weiß ich wie, aber meine Qualität war ein Körper und ein Spiel. So. Und ich hatte einfach Schiss, dass der so weiß ich mir heute in den Hintern. Weil das wäre so, hätte ich da, ich habe das dann später, ich habe mir das Stück nie angeguckt, sondern nur einen Trailer, weil es mir dann echt auch wehgetan hat. Aber alles das, was ich gesehen habe, ich so, das wäre ich gewesen. Also das, was ich da, ich hätte es ohne Problem spielen können. So, also das ist die zweite Sache. Und nur so aus dem Ding jetzt, so, da wäre vielleicht heute noch so ein Türchen irgendwo offen, dass man mal, also weil aus der Mühle bin ich jetzt raus, aus dieser Theatermühle, nur um sozusagen, also so, wie so ein Luxus-Shopping. Mhm. Ne? Also wenn man sagt so, ach Kastorf, ich würde gerne mal wieder, oder hallo, du, lass mich doch mal wieder, und dann, ach, jetzt spiele ich am Hamburger Schauspiel, oder jetzt spiele ich hier, oder jetzt spiele ich da. Immer mal so eine Produktion im Jahr oder in allen zwei Jahren. So, ach ja, werde ich wieder Folgen getragen. Nein, das Ding ist halt vorbei. Also das so ein bisschen kam das jetzt irgendwie wieder über Kontakte, die ich kenne. Aber dann immer wieder nur als Petersilie. Mhm. Ne, so Hamburger Schauspiel, toll, mit Lazarus und so. Und was kommt am Ende raus? Immer tolle Tänzer dabei, also TänzerInnen, die auch hier teilweise im Doc 11 groß geworden sind, mit auf der Bühne. Und die werden am Ende weiterhin in Schauspielproduktionen wieder nur als Petersilie eingesetzt. Ne, ach, die Tänzer, ach, die können das ja so toll. Ach, guck mal, die können ja da so. Und das so, nee, wir haben auch andere Qualitäten.
Ja. So. Eine Sache habe ich auch noch. Und zwar eher von der Persönlichkeit her, wo ich sagen würde, ich wäre in dem Moment oder zu der Zeit gerne schon weiter gewesen, um mehr für mich einstehen zu können. Das war eine Zeit, das war bei Tula Lemnaios, es war so das erste Mal, wo auch so eine sehr schauspielerische Qualität wirklich dann auch auf der Bühne dabei war. Und da habe ich gemerkt, so, es gab ein Stück, Wut hieß es.
Ah ja, gab da wieder eine Wiederaufnahme irgendwie jetzt auch.
Ja, jetzt schon öfter, genau. Und das haben wir damals entwickelt, gemeinsam als Company mit der Choreografin. Und genau, wir haben dann einfach monatelang mit dem Thema Wut gearbeitet. Und ich habe gemerkt, ich glaube, das war so nach ein, zwei Wochen, habe ich meinen Mund nicht mehr aufgekriegt. Also wirklich physisch nicht mehr aufgekriegt.
Weil du zugebissen?
Na, wusste ich nicht. Ich zum Zahnarzt gegangen irgendwann, ne, weil irgendwie Osteopathin bin ich nachher auch noch hingegangen, aber Hausärztin wusste nicht Bescheid, sagte, geh mal zum Zahnarzt. Und der Zahnarzt meinte dann so, keine Ahnung, irgendwie haben sie gerade irgendwie Stress. Ich so, überhaupt nicht, ich bin Tänzerin, also ist alles entspannt, wir entwickeln gerade ein Stück, macht Spaß. Er so, sind sie irgendwie sauer? Ich so, nee, eigentlich nicht. Aber ja, warte mal, wir tanzen gerade ein Stück, da geht es irgendwie um Wut. Und er so, müssen Sie die Zähne zusammenbeißen? Ich so, ja, das ist es. Und es gab so eine Szene, die wir in der Zeit entwickelt hatten, wo wir so Schuhe hatten. die wir ganz fest zusammendrücken sollten.
Ja.
Und wo so, man so richtig, genau. Und ich habe so die Zähne zusammen.
Wie so Kinder, die wenn die auch
so sauer so Kinder, werden.
Na, sauer oder auch was total, wenn die jemanden lieben.
Ja, genau. Ne,
so dieses.
Und ich war halt, ja. Ich habe dann auch zu meinen Kollegen und Kolleginnen gesagt, so, hey, habt ihr das nicht? Und das war, die wussten, wir sind jetzt am Schauspielern und die haben Wut geschauspielert.
Ja.
Und ich habe das halt wirklich, ich bin wütend geworden, weil ich nie gelernt habe, ja. Das zu differenzieren und ja. das umzusetzen. Ja. Und ich habe damals so ein ganz, ich weiß nicht, wie alt war ich, 26 oder so, und ich war so, ich muss das doch jetzt spüren, um da richtig reinzugehen. Ah, und dann ja. auch so, es ging dann auch so ein bisschen darum, was bringen wir selber an Themen mit, die uns wütend machen.
Mhm.
Und ich bin da total ehrlich und authentisch rein und habe dann offengelegt, was mich sauer macht und so.
Da gibt es ja auch eine Schauspielmethode, ne?
Also voll, so die kannte ich aber nicht. Und ich habe dann ja. gemerkt, ich habe mich so nackig gemacht, was mir im Endeffekt erstmal überhaupt nichts ausmacht.
Ja.
Tatsächlich waren wir auch halbnackt auf der Bühne, fand ich alles super. Aber ich habe dann gemerkt, an dem Punkt, wo ich gegangen bin, habe ich gemerkt, ah krass, ich habe mich so sehr geöffnet, dass ich auch extrem, dass mir extrem viel an Feedback auch direkt so ins Herz gegangen ist, was total.
Ja, ja, ja,
und ich habe damals, habe ich die Leute beneidet, die das separieren konnten.
Ja.
Und die gesagt haben, hey, wenn du jetzt irgendwie, wenn wir jetzt an der Sequenz über.
Trick, ne? Ich sag meinen Schauspielstudierenden auch gerne, wie heißt ihr denn? Ihr seid nicht Schauseiner, sondern Schauspieler. Natürlich greift man immer in sein persönliches Zeug ein, in der Wut, in einem Ding, also in Erfahrung. Ne? Man macht eine Tür irgendwie auf, versucht in dieses Gefühl zu kommen. Und sobald du dieses Gefühl hast, denkst du dir, geil, ich hab's. Und ab da spielst du.
Mhm.
Ne? Und das muss einem, diesen kleinen Trick, muss einem, glaube ich, auch mal jemand sagen. Weil ansonsten bist du ja, wie bei dir der Beweis ist, du bist ja wahnsinnig. Ne? Mhm. Du kriegst dann einen Mund.
Ja, aber das Ding, was ich bereue, ist nicht, dass ich das nicht konnte, sondern ich war der Überzeugung damals, und das war auch ein Grund, warum ich gegangen bin, ich war der Überzeugung, dass es wichtig ist, mit dem ganzen Sein da reinzugehen. Und
ja.
Also so ein bisschen, so im Nachhinein hört es sich so ein bisschen pubertierend an, auch so, ne? Ich wollte das richtig spüren und alles irgendwie
ja.
fühlen. Und ich habe das verurteilt, wenn dann eine Kollegin gesagt hat, ja, okay, Lisa, machst einfach hier ein paar Schritte über Wut, Bein hoch, Battement und...
Das habe ich auch mal verurteilt.
Es gibt halt ein Zwischending. Und ich war auf dieser Seite, dass ich so dachte, nee, das ist das einzig Wahre, wie man es machen kann.
Na,
da wünschte ich mir,
so
wäre ich ein bisschen weiter gewesen.
Kollegen, Kolleginnen, auch gerade in diesem politischen Tanztheater, die so hohl in diese Proben reingegangen sind. Und irgendwie, da geht es um Ernst Jünger und um Ersten Weltkrieg und um Nazis und um weiß ich wie und um ein anderes Weltbild, was man selber hat. Und dann kommen da so KollegInnen, also eher, waren eher die Kollegen, die einfach dann mal so lustige Jazz-Tanz auf die Bühne machen. Ja, lecker Jazz-Tanz, wo ich so denke, Kinder, also bitte, es geht um was? Es geht um Weltrevolution. Yeah. Egal. Und konnte ich auch nie ertragen. Also dann geh in eine andere Tanzkompanie, wo es wirklich nur darum geht, ein Bein hochzuheben, aber dann geh nicht in dieses. Also ich war auch schon immer jemand, der so 100% war irgendwie da. Nur dieser Trick letztendlich, einen Abstand zu sich selbst zu lassen, ne? So, der ist, glaube ich, wichtig. Den hatte ich eine Zeit lang auch nicht. Also als ich in Romeo gespielt habe, habe ich meine Briefe mit Romeo Montagu unterschrieben. Also schon noch mit dem Wissen, dass ich es nicht wirklich bin. aber es war so vage, ne? Romeo Montagu. Völlig gekloppt. Aber ich wollte es eben auch so.
Ja.
Ne? So dieses so, ansonsten ist es nicht wahr. Und ansonsten habe ich diese Chance.
Aber hat das nicht auch was mit diesem Leiden zu tun? Das ist alles irgendwie, was man in der Tanz...
Du meinst so Leidenschaft?
Ja.
Ne? Also das Wort sagt...
Aber dieses fast so, wie nennt man das, wenn man sich hier...
Mehr Culpa, Selbstgeißelung.
Ja, irgendwie sowas in die Richtung, genau. So dieses, dass man das alles so spüren will und denkt, man muss es spüren, damit es irgendwie wahr ist.
Ja, hatte ich als Tänzer auch. Also wenn die Knie nicht blau waren,
habe
ich gedacht, ich bin kein guter Tänzer.
Ja.
Ne? So, also das ist das Schöne am Älterwerden, dass dann vielleicht doch eine kleine Form der Weisheit dazu kommt, dass wenn es gut gefaked ist, auch gut ist.
Ja.
So, oder dass so andere Qualitäten dazukommen.
Ja.
So, Ja, aber wir, ja, hatte ich irgendwie auch und inzwischen unterrichte ich zum Glück anders und so, ja.
Ja, das ist eigentlich ein guter Bereich, finde ich auch, wo man es immer wieder lernen kann, was halt, oder was heißt lernen, wo man sich so ausprobiert und irgendwie merkt, so, das ist, ich finde, das ist eigentlich die perfekte Bühne, um zu spüren, dass du, weil du die direkte Reflexion hast von den Schülern, ob du etwas aufsetzt, also zum Beispiel in Bezug auf, ich bereite einen Unterricht penibel vor und setze halt dieses Programm, was ich erfunden habe, auf die drauf. Mhm. Das ist dann die Performance, ne, wo ich irgendwie sage, okay, ich tue jetzt mal so, als wäre ich Tanzlehrer. Mhm. Oder ich sage, ich gehe offen rein, habe zwar meinen Spielkoffer mit irgendwie in case, dass da kein...
Ja, aber das heißt, du musst in dem Rahmen, in dem du dich bewegst, dich selber schon mal ganz gut auskennen. Also als ich angefangen habe, habe ich auch, meine Bücher waren vollgeschrieben mit den Übungen und Kombinationen. Inzwischen, zum Glück, ne, ist das irgendwie so, ich muss mich kurz hinsetzen vor dem Training, so eine halbe Stunde irgendwie so durch die Sphären gleiten und baue die komplizierten Sachen und ganz viele Sachen entstehen im Unterricht. Mhm. So, also jetzt gerade beim Profitraining, da ist ja immer die gleiche Struktur sozusagen. Und da bin ich super safe. So, oder in zum Beispiel in der Schule, in der Ausbildung, im Schauspielunterricht. Ich gehe ganz oft unvorbereitet rein, damit ich in dem Moment, was da ist, also mit einer Idee, und in dem Moment, der da ist und entsteht, oder auch die Chancen, die vergeben werden, mit denen umzugehen.
Ja.
Also so. Und auch mit dem Scheitern teilweise meiner eigenen Pädagogik. Ne?
Ja.
Also so,
ja.
Auch damit umzugehen. Und einmal, also so, letzte Woche oder vor zwei Wochen war das auch so, wo ich dachte, boah, so eine schlechte Stunde habe ich schon lange nicht mehr gegeben. Naja, es war ein Versuch wert.
Ja.
Ne? Also so, ja.
Ja, das kenne ich. Ja, voll.
Aber es ist lustig, dass wir so einen ähnlichen, doch so einen ähnlichen, so Parallelen haben. Das finde ich ganz schön. Sich auch, also wir kennen uns ja so, aber sich doch nochmal anders näher kennenzulernen, auch über so eine Biografie.
Und ich habe es auch vorher schon zu dir gesagt, dass ich nicht vorher, oder ich war kurz davor, dich zu googeln und mal so ein bisschen deinen Lebenslauf, damit ich irgendwie richtig geile Fragen stellen kann.
Aber das Schöne ist, bei Google ist nicht mehr so viel, weil das viele Jahre her ist. Weil ganz vieles, also als ich aufgehört habe mit der Bühne irgendwie richtig zu agieren, das war noch keine digitale Welt.
Ja, stimmt. Ich habe es jetzt gar nicht richtig nachgeforscht, aber stimmt, da wäre vielleicht nicht so viel gekommen. Aber ich bin auch ganz dankbar dafür, weil ich dann... somit war das Gespräch ein bisschen authentischer, habe ich das Gefühl. Als wenn ich alles vorher schon gewusst hätte.
Ja, liebe Lisa.
Ich habe übrigens mal...
Ich habe auch Spagat gemacht.
Kannst du Spagat?
Ah, nicht mehr. Meine Hamstrings sind so kurz.
Du kannst dich bestimmt nicht dran erinnern. Das war, als ich nach Berlin gezogen bin. Das muss so 2009, 2010 gewesen sein. Und da bin ich, habe ich natürlich gehört, hier Berlin, kannst du entweder ins Marameo Tanzfabrik oder Dog Elf gehen. Bin ich hier gewesen. Einmal habe ich Profitraining hier mitgemacht. Und das war bei dir, Ballett. Und ich finde es richtig geil, aber ich bin nie wieder gekommen. Weißt du warum?
Und sie kam nie wieder zurück. Nee.
Nee?
Sag mal.
Wegen der Säule.
Oh, nee.
Es gibt im Dog Elf, also das Marameo ist einfach eine Riesenturnhalle, richtig geil.
Ja,
damals so, waren es auch noch wenig Leute dort.
Aber
ne?
So unpersönlich.
Das,
ich habe auch mal Marameo unterrichtet und das so, und ich ehrlich, also ich will nicht, weil ich hier arbeite, aber auch nicht unbedingt Werbung fürs Dog Elf machen. Ich finde, die Dog Elf Studios sind die mit der schönsten Energie in Berlin.
Das stimmt, wunderschön.
Das ist so von diesem, und ich ehrlich, ich liebe diese Säulen. So,
für alle, die es nicht wissen, es steht einfach eine fette Säule mitten im Raum.
Ja, die kann man umgehen.
Ja, stimmt. Vielleicht war ich auch einfach damals zu lazy und dachte,
nee, aber da muss man, nee, aber auch sagen, wenn man meine Klasse, also gerade das Profitraining, wenn man die das erste Mal nimmt, denkt man auch so, oh Gott, was ist das denn? Ne, so, ich komme gar,
war auf jeden Fall neu für mich.
Ich komme gar nicht mit. Das kommst du ein paar Mal, verstehst du das ein bisschen. Ne? Also so, Und irgendwann ist es so drin. Und es geht eben viel um Raum und viel um drumherum.
Ja, und ich kam gerade von der Tanzausbildung. Und ich wusste so, das ist richtig, das ist falsch. Ja. Und dann komme ich in einen Unterricht. Und was haben wir gemacht? Haben wir irgendwelche Spirals noch in den Drehungen drin gehabt. Und ich dachte so, nee, es geht. Also, das macht man nicht so.
Vor allem nicht im Ballett.
Genau.
Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ja, ja. Nee, denke ich auch mal, das macht man so nicht. Aber ich mache es dafür umso lieber. Ja. Nee, macht man schon so. Ja, ach nee, das ist schon schön, auch so letztendlich einen Kollege von mir, also gar nicht pädagogisch, sondern so bühnentechnisch, der inzwischen sich relativ bekannt hier in Berlin gemacht hat, dem bin ich letztens wieder begegnet, die haben hier irgendwie geprobt auch und sowas. Und der guckte mich so an, so, Mann, ich war jetzt schon lange nicht mehr der, wie viele Generationen Berliner Tänzer hast du schon irgendwie begleitet, sozusagen. Und dann war ich so, so ganz kurz so, oh, fast so ein Tränchen in den Augen bekommen. Weil mir das ja, also die Zeit vergeht ja. Ne? Ja. Also das Profitraining gibt es jetzt seit über 15 Jahren. Aber ich erschrecke mich jedes Mal dass die, über diese Zahl letztendlich, weil das kommt mir vor wie, also so der klassische Altersprozess auch in seiner eigenen Arbeit ist so da. Ich hoffe, meine Arbeit hat noch keine Falten. Aber ja, muss man auch mit umgehen. Nee, also das fand ich was total Schönes, dass so ein Mensch gesagt hat, Mann, wie viele Generationen von Tänzern ich sozusagen hier schon begleitet habe. So, das so, und das sind ja wirklich Tänzergenerationen, das ist ja ein Kommen und ein Gehen. Und, viele sind hier, glaube ich, auch mal einfach durchgeschwirrt, und wenn sie nur einmal da waren. Aber so, und einige sind geblieben, die nächsten wieder nur. Ja. Also, und das ist irgendwie ganz schön. Ich arbeite ja noch an einer Ausbildungsstätte, Schule, was ich auch unfassbar liebe. Aber ich möchte dieses Doc zum Beispiel nie aufgeben, weil dieser, ich da Angst hätte, in einem Ausbildungssystem so festzuhängen, dass ich keine Strömungen mehr mitbekomme. Und hier, ich kriege täglich sozusagen neue Leute mit, frisch von der Ausbildung, von, also international, national, Leute, die gestandene Hasen sind oder sowas. Also ist so, ich bin, also ich habe hier nicht das Gefühl zu künstlerisch zu altern sozusagen, sondern weil immer wieder der frische Wind vorbeikommt und ich nicht das mache, was ich vor 10 Jahren gemacht habe. Ja. Und das ist, das finde ich so, das ist so ein schöner Punkt.
Und weil wir
Punkt
hier aber auch sehr frei sind als Sozial.
Ja, ja.
Ne? Also es gibt jetzt, in der Ausbildung kann ich mir vorstellen, dass du auch einem gewissen Lehrplan folgen musst, und hier sind wir extrem.
Ja, aber auch zum Glück haben wir da auch Freiheiten. Okay. Ne? Also wir können den auch, wenn man merkt, der ist so und so und so, und wir verlaufen uns, wir können immer in eine andere Richtung laufen. Mhm. Also zum Glück ist es, also keine staatliche Schule, wo dann so ein festes Programm ist, dem du komplett folgen musst, weil es einmal in Stein gemeißelt wurde. Wir können zum Glück immer versuchen, besser zu werden oder einen anderen Weg zu gehen oder so. Und das macht auch Spaß. Ja. Also frisch bleiben, ich glaube, das ist das. Hier ist der frische Wind, da ist es frisch bleiben. Und deshalb so lange Pädagogik seit weit über 15 Jahren jetzt. Mhm. So, weil die Abendstunden hier habe ich ja schon vorher angefangen. Mhm. Und das klingt komisch, wobei es sich so frisch anfühlt.
Genau, also es fühlt sich frisch an und wir bleiben auch frisch, weil ich treffe als nächstes, werde ich hierher einladen, Saskia Klepsch, unsere liebe Kollegin. Mhm. Auch eine der Dozentinnen im Doc 11 für
auch ein Urgestein.
Klassik. Auch ein Urgestein?
Ein Urgestein. Ich glaube, Saskia ist schon länger hier als ich.
Ah, krass, okay. Ja. Genau, da bin ich gespannt drauf. Die werde ich in ein paar Tagen treffen. Und ja, danke Christian, dass du da warst.
War danke Lisa und danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet mit den Geschichten der Tanzlehrenden
Was anfangen.
Das war jetzt komisch. Tschüss.
Ciao, bis zum nächsten Mal.